herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Yo, nochmal moin moin und schön euch zu sehen, auch im Zoom. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wer alles da drin ist, aber ich weiß, dass da mindestens ein paar Leute da sind, von daher schön, dass ihr auch mit eingeschaltet habt. Ich hoffe, euer Frühstück hat geschmeckt und ich freue mich, mit euch diesen letzten Community-Gottesdienst zu feiern, tatsächlich, sehr sogar. Und ich finde es cool, dass wir, ja, ich fand es dieses Jahr irgendwie sowieso besonders, dass es irgendwie Silvester auf einem Sonntag lag und Heiligabend auch so. Und es war irgendwie, also ich liebe das natürlich auch, so andere, so, weißt du, so, wir haben ja sonst immer an Silvester dann irgendwie um 15 Uhr nochmal uns getroffen und gebetet und so. Und, aber dieses Jahr einfach diese Zeit, zusammenzukommen als Gemeinde an diesen Tagen, zu dieser gewohnten Zeit, das hat irgendwie Kraft. Das ist besonders und deswegen, ich mag das und ich finde es schön, dass ihr da seid. Ich bin selber gesegnet dadurch. Okay, lass uns einsteigen und ich möchte ein bisschen anknüpfen auch an die Predigten aus dem Dezember vor Weihnachten. Wir haben ja einen Stopp gemacht im Rahmen unserer Serie in der Apostelgeschichte und haben uns mit Maria von Bethanien beschäftigt. Und heute geht es zwar nicht mit Maria weiter, aber es geht mit einem ganz ähnlichen Thema weiter, weil ich glaube, dass dieser ganze Themenkomplex vor Gott zu sein, begehren, sich vielleicht sogar ein Stück weit in ihm zu verlieren, dass das einer der wichtigen Gedanken dieser Zeit ist, in der wir uns gerade befinden. Und als Team von Blue Flame, das wisst ihr auch, sind wir gerade dabei, die Konferenz 2024 unter dem Titel Herrlichkeit vorzubereiten. Ganz viele Vorbereitungen haben schon gestartet und so weiter und wir haben so die ersten Meilensteine erreicht. Und einer der ganz wichtigen Punkte so in den letzten Monaten, so in der Planung dessen, was wir machen wollen und so weiter und wo die Reise hingeht, war ein Gedanke. Es war der Gedanke, wir wollen, dass diese Konferenz, so begann der Gedanke zumindest, wie eine Landebahn wird für die Herrlichkeit Gottes. Ja, die Konferenz trägt den Titel Herrlichkeit. Und es soll wie so eine Landebahn sein dafür, dass Gott einfach kommen kann. Und ich weiß, das ist vielleicht auch ein sehr christliches Wort und irgendwie vielleicht kann man nicht so richtig was damit anfangen. Aber weißt du, dann gingen wir so weiter und gedacht, okay, Landebahn für die Herrlichkeit Gottes. Ja, okay, vielleicht, was meint es genau? Meint es so die Struktur der Konferenz? Meint es, wie die Konferenz aufgebaut ist? Meint es vielleicht die Holstenhallen, die Location, wo das stattfinden wird? Was meint das genau? Meint es die Abläufe, die wir planen und so weiter? Und es kam dann so, irgendwann wurde es immer deutlicher, dass etwas anderes damit gemeint ist. Und zwar bedeutete im Hinblick auf die Konferenz, dass wir als Gemeinde Jesu eine Landebahn werden. Das heißt, dass unsere Herzen eine Landebahn für die Herrlichkeit Gottes werden. Ja, und es geht gar nicht so sehr, also das kann dann ein Ausdruck sein, dass wir zusammenkommen am 7. bis 9. Juni im Rahmen dieser Konferenz. Aber es geht viel mehr darum, dass die Gemeinde von Jesus sich vorbereitet und Raum für ihn schafft, damit wir selber seine Gemeinde, diese Landebahn für seine Herrlichkeit werden. Und jetzt wird es auf einmal für uns als Kio, natürlich, ihr habt vielleicht gedacht, so, okay, jetzt redet er über Blue Flame. Nee. Aber jetzt wird es für uns als Kio nämlich genauso total wichtig, weil wir befinden uns da in diesem Flow dessen, was der Geist Gottes auch im Norden Deutschlands tut, mittendrin. Und deswegen ist es mir total wichtig, und das hat mich so getroffen, ich so, okay, ist mir total wichtig, dass wir auch als Gemeinschaft, als Kirche im Upper Room, da in der Mitte drin sind, dass wir das mittragen, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass wir das leben. Weil auch als Haus, mit den Werken, die wir hier im Haus sind, sind wir irgendwie hat Gott uns damit reingepflanzt und hat uns im letzten Jahr da drin benutzt, in den Jahren davor da drin benutzt. Und es ist total, ich glaube, es ist total viel Segen und Salbung darauf liegt, wenn wir als Haus und als Gemeinschaften im Haus, dass wir das mittragen. Als Kiu und auch als Zifi, aber auch möglicherweise als Gebetshaus und auch als Food and More. Sie sagen, hey, wow, wir sind nicht losgekoppelt davon, das ist halt, was Blue Flame macht oder was einige von uns im Haus dabei machen, sondern wir sind da mittendrin. Wir begehren es selber, unsere Herzen vorzubereiten, um eine Landebahn für die Herrlichkeit Gottes zu sein. Und das beginnt jetzt, ihr Lieben. Und deswegen ist es ein richtig gutes Wort darüber und richtig gut darüber nachzudenken, so zum Abschluss dieses Jahres und zum Hinblick auf das, was der Herr tut in den nächsten Monaten. Und genau, und es ist irgendwie krass. Herrlichkeit, was ist dieses große Wort, was bedeutet das? Vielleicht hast du noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was meint das eigentlich? Wir lesen das in der Schrift hier und da, die Herrlichkeit in der Gemeinde, ja, die Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament kommt das Wort häufig vor und ich liebe die Definition, die R.T. Kendall darüber gibt und die ist ziemlich einfach. Er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist die Summe dessen, wer Gott ist. Das ist ganz einfach. Ich finde, mag das. Die Herrlichkeit Gottes beschreibt die Gänze, alle Attribute, Charaktereigenschaften, Merkmale, alles, wer Gott ist, in Gänze. All das ist seine Herrlichkeit. Und auf einmal bekomme ich weiche Knie. Weißt du, weil wir schreiben, wir sagen hier, ey, wir wollen eine Konferenz organisieren und wir wollen uns vorbereiten, damit die Herrlichkeit Gottes hier im Norden landen kann. Und es bekommt auf einmal so eine ehrfurchtsgebietende Dimension, weil das ist ziemlich groß. Ich glaube, wir wissen gar nicht so ganz genau, was wir damit beten, wenn wir beten, Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Oftmals assoziieren wir damit dann irgendwie so Herrlichkeit, diese softe, goldene, und das ist auch Teil davon, diese softe, goldene, liebevolle, glänzende, schillernde Seite. Ja, und wir haben zum Beispiel für die abgesagte Konferenz, ich springe hier so ein bisschen hin und her, aber da haben wir auch dieses Design gewählt mit Gold und Weißgold und es sah so glänzend und schön aus. Aber weißt du, das ist nur ein Teil davon. Weißt du, Gott, der ich bin, der Schöpfer des Himmels und der Erde, weißt du, der ist genauso auch dieser gewaltige Gewittersturm. Weißt du, wo keiner sich dem Berg auch nur nähern durfte, sonst würde er sterben. Weißt du, es ist irgendwie einfach sehr viel breiter oftmals als das, was wir assoziieren. Deswegen ist, wenn wir darüber nachdenken und auch dieses Gebet möglicherweise in den kommenden Monaten auch öfter sprechen, zeig uns deine Herrlichkeit. Es ist gut, darüber nachzudenken, was meint das eigentlich genau? Was meint das eigentlich genau? Diese Predigt heute, die heißt entsprechend, zeig uns deine Herrlichkeit. Und es hat insgesamt einfach damit zu tun, auch wie können wir tiefer gehen mit Gott? Wie können wir Gott mehr kennenlernen, ihn mehr sehen, unsere Herzen mehr vorbereiten, sodass er mehr Raum bei uns findet? Und ich möchte, dass wir uns Mose zuwenden heute Morgen und einen sehr bekannten Text von ihm anschauen. Weißt du, Mose war nicht nur der größte Leiter, der wahrscheinlich jemals existiert hat, der ein ganzes Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat, ja, der unglaubliche Wunder gesehen hat und so weiter, sondern Mose war jemand, der als Freund Gottes bezeichnet worden ist. Und das finde ich super spannend. Und Mose war es auch, wie wir gleich sehen werden, der eben gebetet hat, ja, zeig mir deine Herrlichkeit. Aber er hat das als jemand gebetet, den die Bibel als einen Freund Gottes beschreibt. Deswegen ist es cool zu sehen, okay, wir wollen vielleicht möglicherweise auch, ja, dieses Gebet sprechen so und verstehen, was wir damit meinen. Vielleicht haben wir das auch schon mal gebetet, aber haben gar nicht verstanden, was wir damit eigentlich meinen. Deswegen ist es gut, da mal hinzuschauen. Deswegen lasst uns mal von seiner Einstellung, vielleicht auch seiner Beziehung zu seinem Freund, dem Freund von Gott, wirklich vielleicht auch lernen. Lass uns zu 2. Mose Kapitel 33 gehen. Dann lesen wir die Verse 12 bis 19. Ich habe die Schlachter-Übersetzung gewählt. Genau, wir haben auch den Text am Screen, aber das ist eine andere Übersetzung. Du kannst auch einfach die Augen schließen und einfach so zuhören, wenn du magst. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen, und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm: Wenn du nicht selber mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Was geschah bis zu diesem Punkt? Es ist ganz wichtig, das ein bisschen einzuordnen, etwas Gesamtzusammenhang, bevor wir da weiter einsteigen. Weißt du, die Kinder Israels, das Volk Israel, war 400 Jahre versklavt in Ägypten. Und Mose wurde von Gott berufen an diesem brennenden Busch und hat mit ihm gehadert. Und dann, nach einer gewissen Zeit hat er sich bereit erklärt und ist dann zum Pharao gegangen. Und wir kennen die Geschichten, wie der Herr das Volk Ägyptens mit diesen 10 Plagen gestraft hat. Und dann am Ende sozusagen, ja, dann der Wille des Pharaos mehr oder weniger gebrochen war und er das Volk hat ziehen lassen. Und so hat Mose das Volk herausgeführt und sie standen vor dem Meer. Der Pharao hat sich anders überlegt und er kam dann mit seiner ganzen Streitmacht hinterher. Gott trennt ja das Meer vor den Augen der Kinder Israels und auch vor den Augen der Ägypter. Und das Volk geht trockenen Fußes durch das Meer hindurch. Der Pharao und sein ganzes Heer wird im Meer verschlungen. Sie überleben das nicht. Ja, in der Wüste dann erleben die Kinder Israels, wie Wasser aus einem Felsen herauskommt. Ja, sie erleben, wie eine Feuersäule sie in der Nacht leitet und ihnen den Weg zeigt. Ja, sie essen, und eine Wolkensäule am Tag, sie essen Manna, das Brot des Himmels, das jeden Morgen vor ihren Hütten liegt auf dem Boden, werden von Gott versorgt. Dann besiegen sie, als er in der ersten Schlacht, die sie schlagen, das Volk der Amalekiter, ja, als ein Volk von Sklaven gegen eine hochgerüstete Streitmacht. Ja, eine unglaubliche Geschichte, die Mose und auch das ganze Volk mit ihm bis dahin schon erlebt hat. Wirklich unglaublich. Und jetzt kommen sie an diesen Berg Sinai, dem Ort, an dem wir uns jetzt gerade mit diesem Text, den wir uns angeschaut haben, mit dem, wo wir uns letztendlich gerade befinden. Und dort am Sinai, da steigt Mose auf den Berg hoch, Gott ruft ihn hoch. Keiner darf dem Berg zu nahe kommen und so weiter. Ja, und Gott gibt Mose innerhalb dieser 40 Tage, in der Mose auf dem Berg ist, er gibt ihm das Gesetz. Und es ist schon spannend, ja, dieses Gesetz, wir denken manchmal so an das Gesetz als, ja, heutzutage, ja, also als irgendwie, und dieses Korsett. Aber damals war das Gesetz etwas Lebensspendendes. Das Volk hat das Gesetz bekommen und es war etwas, was ihnen Kultur, was ihnen Moral gegeben hat. Es war etwas, was sie geführt hat in der Art und Weise, wie sie ihr Leben leiten oder ihr Leben führen können. Also es war etwas Gutes. David spricht in den Psalmen von dem Gesetz und er sagt, ich liebe dein Gesetz. Das Gesetz war wirklich etwas, was wie so ein Kompass war für das ganze Volk. Nach 400 Jahren der Sklaverei hast du nicht mehr so viel, ist nicht mehr so viel selbst vorhanden. Ja, und nach diesen 400 Jahren kommt Gott und er gibt seinem Volk wirklich so wie eine Kultur vor. Und es ist, der Hintergrund ist, dass dieses Volk einfach ein Volk unter Gottes Führung sein soll. Gott wollte nie einen König einsetzen. Mose sollte nie ein König dieses Volkes werden. Ja, sondern Gott selbst wollte, und das hat er auch durch das Gesetz getan, er wollte selbst dieses Volk leiten und führen, sodass es sein Volk ist und er ihr Gott ist. In diesen 40 Tagen, nach all dem, was das Volk gesehen hatte, mit Gott erlebt hatte, kamen einige aus dem Volk dort am Fuß des Berges, als sie dort lagerten und diese fetten Wolken den Berg umhüllten, kamen einfach einige Leute auf eine glorreiche Idee und gingen zu Aaron und sagten zu Aaron, Aaron, wir haben ja keine Ahnung, was da oben gerade passiert, es sieht ziemlich wild aus, aber wir haben eine gute Idee. Lass mal ein goldenes Kalb gießen. Dann haben wir etwas, was wir sehen können. Das soll Gott symbolisieren für uns. Das ist doch bestimmt eine super Idee, Aaron. Und sie fangen an, auf Aaron einzureden, inmitten dieses ganzen Szenarios. Überleg dir das mal. Und sie gießen dieses goldene Kalb. Während Mose dort oben auf dem Berg ist. Und irgendwann sagt Gott selber, weil er sieht natürlich gleichzeitig auch, was da unten passiert, erzählt Gott Mose, was sein Volk gerade macht. Und Mose sprang sofort für sein Volk in die Bresche. Und Gott wollte eigentlich das Volk sofort vernichten, aber Mose springt in die Bresche. Und ein Teil seiner Fürsprache für das Volk ist dieses Gebet, was wir gerade gelesen haben. Okay? Jetzt wisst ihr ungefähr, wo wir uns befinden. Ich möchte ganz kurz zwei Gedanken schon mal so vorweg schießen. Und das finde ich krass, weil es berührt mich wirklich immer wieder, wenn ich über das Volk Israel nachdenke und über diese Situation insbesondere. Weil, sie haben alle diese Wunder gesehen. Sie waren alle sogar Teil davon. Sie sind alle trockenen Fußes durch dieses Meer durchgegangen. Sie sind aus der Sklaverei rausgekommen. Und trotzdem kommen sie auf diese Idee, das goldene Kalb zu gießen. Ich glaube, es ist eine große Warnung für uns bis heute. Weil du kannst inmitten von Erweckung sein, Ja? Und du kannst irgendwie inmitten einer florierenden Kirche sein. Du kannst sogar Wunder sehen. Du kannst großartige Dinge sehen. Und du kannst die ganze Zeit in so einer Beobachtungshaltung sein. Und sagen so, oh, wow, guck mal, was Gott wieder gemacht hat. Guck mal, was da passiert. Guck mal, was da passiert. Weißt du, und es bewahrt dich nicht davor, auf einmal in Götzendienst zu verfallen, in irgendeinem Bereich in deinem Leben. Ja, du kannst diese großen Dinge Gottes sehen, aber es ist niemals, weißt du, das, was Gott für dich tun kann, in dieser dramatischen Art und Weise, wie er es für das Volk Israel getan hat, es wird niemals persönliche, von Glauben geprägte Beziehung zu Gott ersetzen. Und das ist was mir so einfach so derbe ins Auge fällt, wenn ich diese Situation vor Augen habe. Denke so, wie krass, dass dieses Volk diese Entscheidung trifft. Und es zeigt, dass gerade so in Erweckungszeiten und wir glauben, dass wir darauf zugehen, dass nichts ersetzt. Du kannst da mitten in Erweckung stehen. Weißt du? Aber es verändert dein Leben nicht. Und du triffst trotzdem dumme Entscheidungen. Wenn du nicht diese persönliche Offenbarung hast, diese persönliche, von Glauben geprägte Beziehung. Und es war damals genau dasselbe, wie es das heute eben auch ist. Okay, wie geht's weiter? Mose, ja, er kommt erstmal von diesem Berg runter und dann zerbricht er die Steintafeln, er zerstört das goldene Kalb und gibt es den Leuten zu essen. Und viele, viele Menschen sterben auch in dieser Strafaktion, die dann durchgeführt wird. Und dann sagt Gott eben zu Mose, hey, weißt du was, Mose? Ist okay, du hast Gunst gefunden und Gnade gefunden, aber und das Volk ist okay, wir werden sie nicht alle töten. Und ich werde auch jetzt nicht dich zu einem, also Mose, eigentlich wollte Gott Mose zu einem Volk machen und dann sozusagen mit ihm dann in das gelobte Land gehen. Aber Mose hat das abgewendet und gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du dieses Volk nimmst. Es geht um deinen Namen und so weiter. Weißt du, dann kommt dieses Gespräch, dieses Gebet, von dem wir jetzt gerade gelesen haben. Und es ist aufgezeichnet. Und es ist irgendwie krass, weil Mose, er hatte so viele Möglichkeiten, frustriert zu sein. Oder eben zu sagen, okay, Gott, weißt du, dann vernichte sie doch. Ja, aber seine natürliche Reaktion war es einfach, zu Gott zu gehen, bei Gott zu sein und sich das mit Gott auszufechten. Und es ist irgendwie spannend, das ist auch so eine Lehre für mich. Ja. Oftmals, weißt du, passieren Dinge in unserem Leben, die uns frustrieren. Und es passiert uns allen. Und die Frage ist, wo gehst du als erstes hin? Mit wem fechtest du das aus? Fechtest du das mit dir selber aus? Hast du irgendwie deine beste Freundin oder deinen besten Freund, mit dem du das ausfechtest? Machst du das erstmal mit deinem Ehepartner aus? Oder machst du es einfach in Stille mit dir alleine aus? Weißt du, Moses Reaktion war, ich fliehe mich zu Gott. Es war geprägt von diesem Zelt der Begegnung, das mitten unter dem Volk ist. Das war der Ort, wo er hingegangen ist. Das war der Ort, wo er natürlich in Situationen wie dieser, ja, wo er seinen Zufluchtsort hatte, von wo aus Entscheidungen geboren worden sind. Es hatte nichts mit menschlichem Verstand oder so zu tun, sondern es war einfach die Gegenwart Gottes und das Gespräch mit Gott. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, uns ermutigen, auch jetzt so im Hinblick auf die kommende Zeit oder auf unser Leben im Allgemeinen einfach. Ja, was ist dein Zufluchtsort? Ist das der Herr, so wie es bei Mose war? Ist es deine natürliche Reaktion? Oh, ich komme nicht mehr klar. Ich muss erstmal Gott sehen, damit ich wieder klar sehe. Ich muss erstmal in die Gegenwart kommen, damit ich wieder klar sehe. Mose hatte in diesem Gespräch drei Punkte, die er mit Gott dann besprach, sagen wir mal so. Und ich glaube, das sind so Punkte, die in diesem Gespräch, die aufeinander auch ein Stück weit aufbauen. Ich glaube, das sind gute Indizien dafür, wie wir unsere Herzen vorbereiten können, um eine Landebahn zu sein für die Herrlichkeit Gottes. Und die wollen wir uns jetzt noch, die wollen wir uns jetzt anschauen. Und der erste Punkt, der war, man könnte sicherlich auch in ganz viele andere Punkte noch reingehen, aber das ist so in dem Hauptflow, in dem wir uns befinden. Der erste Punkt, den Mose zu Gott sagte, das war, hey, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor dir, ja, inmitten dessen, was alles passiert ist, ja, weißt du, betet er das, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor dir, Herr, so lass mich doch deine Wege wissen. So lass mich doch deine Wege wissen. Das sagte Mose? Spannender Punkt. Es war so ein tiefer Ausdruck von, ich beuge mich unter deinen Willen. Lehre mich deine Wege. Ich glaube, Mose kannte sich auch selbst ein Stück. Und er kannte diese menschliche Tendenz, er kannte auch das Volk, diese menschliche Tendenz, so schnell in seinen eigenen Wegen sich zu verlieren und irgendwie auf was anderes zu vertrauen, als auf die Wege des Herrn. Und es ist so eine tiefgehende menschliche Tendenz. Weißt du, wir alle haben ja so im, ihr kennt alle bestimmt, ja, Limp Bizkit, ne, kennt ihr bestimmt alle. Die haben so ein ganz bekanntes Lied rausgehauen, das war irgendwann in den 2000ern. My Way. Wer kennt das? Ja, Cody kennt das auf jeden Fall. Aber weißt du, hör dir das mal an, im Nachklang zur Predigt. Nein. Aber weißt du was? Dieses Lied drückt diese menschliche Urtendenz aus. Mein Weg. Das ist das, was eigentlich zählt. Mein Weg. Meine Art, Dinge zu tun. Meine Art, Dinge zu bewerten. Meine Art, die Welt zu sehen, so wie ich geprägt bin, ist das richtig. Mein Weg, mein Egoismus, meine Bedürfnisse, das, was ich, wie ich es mir erklären kann, das ist der Mittelpunkt des Universums. Ja, und ich glaube, wenn Mose betet, lehre mich deine Wege, dann hat das was damit zu tun, zu sagen, ich schaue weg von mir selbst. Ja, ich möchte nicht die Führung meines Lebens meinem Verstand überlassen. Ich möchte nicht die Führung meines Lebens meinen Gefühlen überlassen. Ich möchte nicht die Führung meines Lebens meinem Bedürfnissen überlassen. Ich möchte nicht die Führung meines Lebens meinem Willen, meinem persönlichen Willen überlassen, sondern ich beuge mich unter die Führung deines Geistes. Leben im Geist pur. Wir haben so viel im letzten Jahr darüber geredet, ja, dass wir als Christen, wir können zwar Christen sein, aber wir können total seelisch von unserer Seele, von Wille, Verstand und Gefühl geprägt sein, dass das das bestimmende Kriterium für die Führung unseres Lebens ist. My way. Am Ende des Tages entscheide ich doch, wie ich mich fühle. Am Ende des Tages entscheide ich doch, was ich denke, was für mich das Beste ist oder wie meine Geschichte mir sagt, was das Beste für mich ist oder meine Familie oder meine Freunde. Blablabla. Versteht ihr, was ich meine? Oder vielleicht bist du ein Verstandestyp. Am Ende des Tages durchdenke ich das und dann zählt viel mehr, was ich sehen kann. Und dann entscheide ich so. Und damit steht der Mensch und sein Bedürfnis, my way, im Mittelpunkt. Und Mose betet hier als erstes, nachdem er Gott schon so lange kannte und all das mit Gott erlebt hatte, betet er, Herr, lehre mich deine Wege. Inmitten dieser ganzen turbulenten Situation betet er voller Hingabe. Ich beuge mich unter deinen Willen. Ich beuge mich unter deine Führung. Lehre mich deine Wege. Diejenigen sind die wahren Kinder Gottes, sagt der Römerbrief, die geführt sind vom Heiligen Geist. Wie geht das? Es hat zutiefst etwas mit dem Wort Gottes zu tun. Es geht nur über das Wort. Zutiefst. Wenn wir beten, wie Mose betet, lehre mich deine Wege, so als Beginn der Vorbereitung, dass wir Landebahn werden für die Herrlichkeit Gottes, dann hat es zutiefst etwas mit dem Wort Gottes zu tun. Weil der Heilige Geist wird niemals außerhalb des Wortes operieren. Und wenn er uns führen soll, wird es immer mit dem Wort zu tun haben. Das ist ein bisschen so wie die Grundvoraussetzung. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt, wir können viele Jahre Christen sein, aber wir können genau an dem Punkt das nie entschieden haben. Wir können viele Jahre mit Gott unterwegs sein, davon hatten wir es dieses Jahr, und können total geleitet und geprägt sein von unserer Seele. Von Wille, Verstand und Gefühl. Und eben nicht von der Führung des Heiligen Geistes durch sein Wort. Das ist eine der bedeutungsvollsten Aussagen, finde ich. Es wird mir immer wieder, immer deutlicher auch, ist diese Aussage von Maria. Entgegen ihrer persönlichen Kultur, entgegen ihrer persönlichen Situation, ihr Verstand, ihre Gefühle und ihr Wille hätten ihr was ganz anderes gesagt eigentlich. Ja, als sie diese Nachricht bekommt von dem Engel. Und dann sagt sie, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ey Leute, das ist die Grund, das ist der erste Schritt. Das ist schon ein Riesending. Das ist der erste Schritt. Seht ihr, wir bewegen uns da, wenn wir sagen Herrlichkeit, ey, damit fängt das an. Das ist so die Bottomline, das ist die Grundvoraussetzung. Und das heißt so viel wie, mir geschehe nach deinem Wort. Maria hat ihre Träume, ihre Vorstellung von Leben, ihre Identität in ihrer Kultur, sie hat das erstmal beerdigt. Mir geschehe nach deinem Wort. Bist du bereit und hast du diesen Wechsel der Herrschaft deines Lebens wirklich vollzogen? Und das frage ich, das können wir uns immer wieder fragen, weil es wird immer wieder Bereiche in unserem Leben geben, wo auf einmal doch Wille, Verstand oder Gefühl übernehmen. Und wir dürfen wieder zurückkehren und sagen, Herr, die Führung deines Geistes ist das, was mein Leben bestimmen soll durch dein Wort. Bist du bereit, dich dem wirklich unterzuordnen? Es heißt nicht, dass wir von dem Moment an perfekt danach leben müssen. Ich kenne die Bibel auswendig, ich muss jetzt alles, ja, ich will genau so leben. Nein. Es geht um eine Haltung. Es geht um die Haltung. Diese Herzenshaltung. Es steht nicht in der Schrift, dass du es perfekt machen musst. Überhaupt nicht. Du driftest sofort ab in Werkgerechtigkeit. Überhaupt, darum geht es gar nicht. Es geht um diese Haltung vor Gott. Zu sagen, Herr, ich beuge mich unter dein Wort. Und wenn ich falle, dann stehe ich wieder auf. Hast du diese Haltung? Und ich möchte noch einen ergänzenden Gedanken dazugeben zu diesem Wort Gottes. Weißt du, das Wort Gottes, das eine ist es selber zu lesen und es selber zu studieren und eine Predigt zu hören, vielleicht in der Kiu oder irgendwo anders, das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr davon, dass wir das Wort Gottes in das Zentrum unserer Beziehungen mit hineinnehmen. Ja, dass wir, wenn wir zusammen unterwegs sind im Leben und auch in der Kiu, wenn wir mit Kleingruppen starten in diesem Jahr, im nächsten Jahr, dass das Wort Gottes wirklich so das Zentrum ist, dass wir uns über dem Wort unterhalten, weil es hat was damit zu tun, dass wir sagen, lehre mich deine Wege, ich beuge mich unter dein Wort, ich möchte, dass dein Wort mein Leben führt, ich möchte, dass der Geist Gottes die Führung hat, ja, und es hat zutiefst etwas damit zu tun, es hat zutiefst etwas mit Gemeinschaft zu tun. Der zweite Punkt, den Mose dann hervorbringt, der hat etwas damit zu tun, dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, ich werde das Volk retten und dich und ich werde euch da reinbringen, aber ich werde nicht mit euch mitkommen. Als eine Konsequenz auf das Handeln mit dem goldenen Kalb. Und dann sagte Gott so, ja, ich werde einen Engel mit euch mitsenden auf dem Weg, auf eurem Weg in das gelobte Land. Was ja schon ein guter Kompromiss ist, könnte man meinen. Und für Mose war das offensichtlich absolut keine Option. Es ist so interessant, wie Mose an diesem Punkt sagt, es zählt nichts außer deiner Gegenwart. Es gibt da keinen Ersatz für, es gibt da keine zweite Lösung wie ein Engel für. Das, was zählt, ist, dass deine Gegenwart, du selbst bei uns bist. Und weißt du, in den Versen vorher sehen wir, dass das Zelt der Begegnung schon so ein Dreh- und Angelpunkt ist für Mose und für Josua. Und weißt du was? Ich glaube, es ist ganz klar. Für Mose bedeutete das, dass Gott nicht mehr im Zelt der Begegnung zu finden war. Wäre. Und es war für Mose nicht möglich, nicht denkbar. Es war nicht denkbar für ihn, dass er nicht mehr in die Gegenwart Gottes so kommen würde. Und vielleicht seinen Auftrag auch noch irgendwie ausführt, aber dass Gott selbst nicht mehr mit dabei ist in dieser Form, wie er es bisher schon erlebt hatte. Ja, dieses Zelt der Begegnung, das war der Ort, wo Mose und Josua verweilt sind, wo Josua insbesondere, das war nicht nur ein Ort von Führung und von Zuflucht, das war ein Ort, den sie geliebt haben. Es war ihr Lieblingsort. Es war der schönste Ort, an dem sie sein konnten. Im Zelt der Begegnung, in der Gegenwart Gottes. Und bei dieser Aussage, ich sende einen Engel mit euch mit, war für Mose klar, Gott wird nicht mehr im Zelt der Begegnung so zu finden zu sein. Und es war keine Option für ihn, Leute. Ich mache einen ganz kurzen Punkt nur daraus, aber ich glaube, wenn wir uns darauf zubewegen, dass wir sagen, wir wollen eine Landebahn für die Herrlichkeit Gottes sein, dann beginnt das damit zu sagen, wir sagen, lehre mich deine Wege, wir ordnen uns unter deinen Willen. Aber es hat auch zutiefst etwas mit einer Gewohnheit damit zu tun, in der Gegenwart Gottes zu sein. Nicht nur eine Zeit, wo wir sonntags im Lobpreis die Hände heben und eine gute Zeit haben, was auch wichtig ist als Gemeinde. Ich liebte die Lobpreiszeit heute Morgen. Ich liebe sie sowieso sonntags immer. Und es ist gut, aber weißt du, das geht nicht um diese eine Zeit in der Woche. Es geht um die Frage, werden wir eine Gewohnheit haben? Werden wir uns natürlich in der Gegenwart Gottes bewegen? Wird das im Alltag unser Zufluchtsort sein? Weißt du, wenn Mose Freund Gottes genannt worden ist, dann hat er sich in seiner Gegenwart wahrscheinlich auch sehr natürlich benommen. Wie mit einem Freund. Also, das ist vielleicht auch kulturell geprägt. Aber ich mag den Gedanken, dass für Mose in dieser Gegenwart Gottes, das ist ein Ort war, in dem er sich natürlich wie mit einem Freund bewegt hat. Und ich glaube, wir haben da noch nicht mal angefangen, dran zu kratzen, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes sich wirklich, wirklich so das als eine Zeit zu nehmen, in der wir uns sehr normal, sehr natürlich bewegen, die unser Leben prägt. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als Raum und Zeit dafür zu schaffen. Um das also zu lernen. Du kannst ja nicht lernen, wie man sich bei einem Freund verhält, ja, aber um da drin natürlich sich zu bewegen in der Gegenwart Gottes. So dass sie wirklich dein Leben, deinen Alltag durchdringen und prägen kann. Das braucht Raum und Zeit in unserem Leben. damit das passieren kann. Damit die Gegenwart Gottes die prägende Kraft wird in unserem Leben, so wie es bei Mose und bei Josua der Fall gewesen ist. Und ich liebe das, dass wir auch als Gemeinde begonnen haben mit unseren Lobpreisabenden, aber auch das einmal im Monat, das ist gut. Aber weißt du was? Ich sag dir eins. Dieser Abend wird davon leben, ob du es gewohnt bist, selber in der Gegenwart Gottes zu sein. Und weißt du, wenn wir es alle gewohnt sind und es kultiviert haben, als Einzelperson in unserem Alltag Raum und Zeit zu machen für Gott und dann als Gemeinde zusammenzukommen und Gott kommt. Oder sonntags morgens und Gott kommt oder an anderen Veranstaltungen und Gott kommt. Dann, das wird schön. Das wird gut. Und deswegen ist es für mich auch so die Frage, auch im Hinblick auf das nächste Jahr. Wirst du Raum und Zeit schaffen in deinem Leben? Wir werden das als Q, wir werden das so wie es halt geht, punktuell, immer wieder machen. Aber das ist auch vielleicht, gibt es dir dann einen Geschmack von dieser Schönheit und Süße der Gegenwart Gottes. Aber die Frage wird sein, wenn unsere Herzen, die Landebahn, dein Herz und mein Herz, eine Landebahn werden soll für die Herrlichkeit Gottes, wird es entschieden werden in deinem persönlichen Leben. Lehr uns deine Wege. Herr, deine Gegenwart ist uns das Liebste. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Und es ist interessant, dass Mose das an dem Punkt sagt. Als würde das noch nicht reichen, was er bis jetzt gesehen hat. Und er sagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Vielleicht versteht ihr jetzt ein bisschen mehr, was das bedeutet und was für einen Weg Mose in diesem Gespräch mit Gott, in allem, was er erlebt hat, schon, was er gegangen ist. Und zeig mir deine Herrlichkeit. Das hat nichts damit zu tun, ich brauche einen Beweis dafür, dass du existierst. Es hat nichts damit zu tun, ich möchte dich irgendwie anfassen können oder irgendwas. Es ist eine tiefe, tiefe, tiefe Aussage davon, dass er Gott selbst begehrt, wer er ist. Dass er noch mehr von ihm sehen möchte, wie er ist. Und es folgt auf diese beiden Haltungen, die Mose hat. Lehre mich deine Wege. Nimm deine Gegenwart nicht von uns. Und es geht dabei nicht bei dem Gebet um Herrlichkeit, um die Herrlichkeit zu sehen, irgendein Segen oder, versteht ihr, es ist fernab davon. Es hat auch gar nicht mehr so viel mit dem Volk, eigentlich hat es gar nichts mit dem Volk mehr zu tun. Das ist interessant, oder? Es geht einfach um Mose und Gott, um den Freund Gottes und seinen Gott. Und das ist die Frage an uns. Wenn wir auf diese Konferenz zugehen, wenn wir so ein Gebet sprechen, wirst du so ein Gebet sprechen? Wo es dir wirklich, wo du sagst, ich begehre dich, Gott. Ich möchte mehr von dir sehen. Und Mose wusste, wenn er das betet oder das zu Gott sagt, er wusste, er war mitten in einem Sturm. Er hat Gott gesehen, der Plagen geschickt hat. Weißt du, er hat auch die ganze Güte und die ganze Gnade und die Liebe Gottes gesehen. Das war eine gewaltige Frage, die er Gott gestellt hat. Zeig dich mir noch mehr, Gott. Er wusste, dass jeder Mensch, der Gott sieht, nicht leben würde. Und dennoch fragt er es. Er fragt es trotzdem. So sehr begehrte er, Gott zu sehen. Es ist keine leichtfertige Frage. Und je mehr ich darüber nachdenke, auch wenn wir auf diese Konferenz zugehen, ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir damit fragen und was das wirklich bedeutet. Und ich glaube, es ist viel mehr als nur dieses goldene, glitzernde, sondern es ist irgendwie so viel breiter als das. Es ist keine leichtfertige Frage. Und Gottes Antwort ist: Ich werde meine ganze Güte an dir vorbeiziehen lassen. Zutiefst hat Herrlichkeit, ja, mit allem, was es beschreibt. Aber weißt du was? Zutiefst, Gott sagt, ich werde meine Güte dir zeigen. Und Gott liebt es, sich zu offenbaren. Er liebt es, dass Mose das fragt. Und er wird es lieben. Er wird es lieben, wenn du ihn das fragst. Er wird es lieben, wenn du ihn begehrst, so wie Mose ihn begehrt hat. Er wird es lieben, wenn du dein Herz vorbereitest, sodass er kommen kann. Er wird es lieben. Und weißt du, und dann seine Antwort, Gottes Antwort, die weißt du, er sagt, ich werde mich erbarmen, über wem ich mich erbarmen werde. Also ich werde meine Güte an dir vorbeiziehen lassen, nein, ich werde mich erbarmen, über wem ich mich erbarmen will. Weißt du, das spiegelt ja Paulus auch im Römerbrief wieder und so weiter, weißt du, das bedeutet, für, also vielleicht, man kann ganz viel dazu sagen sicherlich, aber weißt du was, es bedeutet, Gott ist Gott. Gott ist souverän. Gott ist nicht kontrollierbar. Gott ist Gott. Gott passt nicht in deine Box. Gott passt nicht in dein Bild, was du vielleicht von ihm hast, was festgelegt ist, sondern Gott ist Gott. Und er ist so viel größer als das. Und die Frage ist, und das ist das, was Mose, glaube ich, macht, er erkennt es zutiefst an. Gott ist Gott und ich bin Geschöpf. Ich glaube, dass wenn wir um Gottes Herrlichkeit bitten und Gott wirklich kommt, dass wir einfach, weißt du, es wird uns auf unsere Knie bringen. Weil das ist, worum es geht. Gott ist Gott. Wir sind sein Volk, wir sind seine Geschöpfe. Und wenn wir das anerkennen, dann finden wir da drin wahres Leben. Ich glaube, dass das der Kern ist, auch von dem, was Mose sieht. Ich glaube, was Gott auch erfreut hat, Gott wird anerkannt für wer er ist. Er wird begehrt für wer er ist. Mose kommt nicht mit einem vorgefertigten Bild, sondern er sagt einfach, ich möchte dich. Ich möchte dich sehen. Und wenn ich dafür sterbe, es geht mir nur um dich. Und das steckt hinter dieser Frage, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott liebt es. Das können wir aus diesem Gespräch festhalten. Gott liebt es. Er liebt es, sich zu offenbaren. Er liebt es, sich dir zu offenbaren. Und er wird es tun. Ganz bestimmt. Und dann ist dieses Gesetz neu gegeben. Und Mose kommt runter zu dem Volk. Und sein Gesicht strahlt. Das erste Mal, später immer wieder, wenn er aus dem Zelt der Begegnung kommt, strahlt sein Gesicht. Und er reflektiert etwas von dem, wer Gott ist, zu dem Volk. Und am Anfang ist es so stark, dass er sein Gesicht bedecken muss mit einem Schleier. Und das ist der Vers, von dem wir lesen in 2. Korinther. Können wir den nochmal kurz anbieten? Ich habe den gerade nicht da. Das ist, wovon Paulus spricht. Und das ist das, was passiert, wenn wir Gott diesen Raum schaffen. Was einfach automatisch passiert. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und in Epheser 3, am Ende des dieses Kapitels, steht drin, weißt du, Gottes Herrlichkeit, so umformuliert, Gottes Herrlichkeit wird in der Gemeinde sichtbar. Das ist das, wenn wir als die Jesusliebende Kirche uns aufmachen, sagen, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gott wird sichtbar in dir und in mir. Werden wir bereit sein und seine Herrlichkeit zu unserer Mission machen? His glory, our mission. Werden wir uns aufmachen, in den nächsten Monaten Raum zu schaffen? Werden wir sagen, Herr, wir beugen uns unter die Führung deines Geistes. Herr, wir begehren deine Gegenwart. Und wir wollen mehr von dir sehen, koste es, was es wolle. Zeig uns deine Herrlichkeit. Komm einfach so, wie du bist. Ob das die Liebe ist oder ob es der Gewittersturm ist, es wird immer Güte sein. Weil Gott ist immer gut. Wirst du diese Frage stellen? Werden wir das mit vielen anderen machen im Norden? Und werden wir uns darauf vorbereiten, dass Gott wirklich diesen Norden erfüllt mit seiner Herrlichkeit? Das ist eine sehr ehrfurchtsgebietende Sache und Zeit, in der wir uns befinden, sehr besonders, dass Gott in unserer Zeit, in unserer Generation, ja, so etwas tun möchte. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen möchte ich uns als Q ermutigen, uns einfach selber auf den Weg zu machen. Was auch immer bei der Konferenz passieren mag, dieser Weg ist ein guter Weg. Es ist ein sehr guter Weg. Lass uns Gott Gott sein lassen. Bei der Konferenz das zu tun, was er tun möchte. Aber lass uns aufmachen, unsere Herzen aufzumachen, ihn zu begehren in dieser Phase. Wir enden jetzt noch mit einem Lied. Das Lied, das hat unsere Arbeit in der KIO auch irgendwie schon ganz schön geprägt, finde ich. Und vielleicht können wir ein Stück weit mehr einordnen, worum wir beten in diesem Lied. Herr, lass deine Gnade fallen, lass deine Herrlichkeit fallen in diesem Raum. Und wenn du magst, sing das doch mit und mach das einfach zu deinem Gebet heute und auch vielleicht in den kommenden Monaten. Zeig mir deine Herrlichkeit, Herr. Musik.